Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Opa ohne Ehrfurcht. Folge Nummer 6. Jetzt reicht keine Hand mehr, um die Nummer anzuzeigen. Heute größere Distanz als sonst, denn wir sind heute an den Hotspots des Sommers, wo die Opernliebhaberinnen und Haber sein müssen. Daniel sitzt in Bayreuth, ich sitze in Salzburg. Es geht aber heute mehr um Bayreuth. Also, hi nach Bayreuth.
Hello, hello. Und ich habe auch die passende Tasse hier.
Du hast diese Tasse. Oh, da musst du aber gut aufpassen, wenn wir uns wieder sehen, dass ich dir die nicht klaue. Die ist geil.
Die halte ich unter Verschluss.
Die muss in einen Tresor. Funny Überleitung, denn das Werk, über das wir heute reden, das hätte Wagner persönlich, glaube ich, auch lieber im Tresor gehalten. Also es ist ja, glaube ich, wirklich keine Überraschung, dass wir jetzt in diesem Sommer über Rienzi reden müssen, über die Premiere in Bayreuth und ja, über diese Jugendsünde Wagners, die er ja eigentlich da oben nie haben wollte. Witziger Kniff, Daniel, was habt ihr euch denn dabei gedacht?
Also vorab, ich finde tatsächlich, also wenn man es wirklich, dieser Mythos, dass er den da oben haben wollte, das ist ja eine ganz andere Geschichte eigentlich. Eigentlich ist das, würde ich sagen, mal Interpretationssache. Wenn, es gibt ja kein wirkliches Testament, sondern er hat irgendwie einfach mal gesagt, er würde gerne dann auf dem grünen Hügel, nachdem quasi die ersten Premieren dort stattgefunden haben, alle seine Werke ab dem Holländer dort in mustergültigen Aufführungen sehen. Er hat aber selbst dann auch immer wieder an diesem Rienzi gearbeitet, obwohl es sozusagen diese Jugendsünde war. Und ich muss auch sagen, es ist einfach ein wirklich gutes Werk. Und warum nicht dieses Werk auch am Hügel spielen? Er hat es ja nicht explizit verboten.
So gesehen,
er hat es vielleicht jetzt nicht explizit erwähnt, aber er hat es nicht explizit verboten. Und das Spannende, finde ich, ist, ja, Jugendsünde hin oder her, es ist erstens wirklich einfach schon auch ein gutes Werk und zweitens war es zu Lebzeiten von Wagner der einzige wirkliche totale Mega-Erfolg. Also das war das Werk, das zu seinen Lebzeiten eigentlich am erfolgreichsten war.
Woher kommt es dann, dass das heute so den Ruf hat, dass er es eigentlich nicht mochte?
Ja, dazu gibt es eine lustige Geschichte. Und zwar hat Cosima Wagner nach seinem Tod zusammen mit, ich glaube, Felix Mottl, sozusagen eine eigene Version von dem Rienzi rausgebracht. Weil es gibt de facto keine fertige Endversion von Wagner. Ne? Er hat immer wieder daran gearbeitet. Es gibt also eigentlich keine, Fassung aus letzter Hand. Und die Cosima Wagner und dieser Felix Mottl haben dann diese Fassung gemacht, in der sie alles aber sehr so angelegt haben, dass es halt mehr nach dem späten Musikdramatiker Wagner aussieht, um sozusagen diesen Mythos Wagner und seine Musikdramen irgendwie am Leben zu erhalten, was dieses Werk ja halt eigentlich grundsätzlich nicht wirklich ist. Das Werk ist eigentlich so eine totale Grand Opera. Als solche ist es geschrieben und hat eigentlich, klar, es gibt paar so Momente, wo du vorausblickst auf irgendwie Lohengrin, das ist ein bisschen Tannhäuser oder so drin, aber es ist an und für sich jetzt eben kein Musikdrama. Und die haben das eben versucht, das ein bisschen anzupassen, hat dem Werk aber allerdings nicht gut getan und dann ist das Werk nach und nach verschwunden, insbesondere dann halt auch durch die Connection mit den Nationalsozialisten. Die hat dem Werk auch nicht so gut getan und dadurch ist es eigentlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal ziemlich verschwunden.
Und es ist auch, würde ich sagen, gar nicht mehr so aufgetaucht, denn also du musst das heute anleiten. Ich habe das tatsächlich einmal vor vielen Jahren gesehen, aber ich habe es überlegt, es ist mir auf den Spielplänen eigentlich auch nicht mehr aufgefallen, weil ich denke, ich wäre schon reingegangen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte.
Eben, es taucht hier und da mal auf. Ich habe es, aber auch, weil ich dann jeweils zu den Orten hingereist bin, wo sie es gespielt haben, aus Interesse. Ich habe es mehrmals gesehen, aber es ist jetzt nichts, was dir einfach so mal eben auf normalen Spielplänen über den Weg läuft. Und ich glaube, dass sich das jetzt in den letzten 10, 15 Jahren doch ein bisschen geändert hat. Es gab dann doch hier und da mal Produktionen und ich habe eigentlich auch die Hoffnung, dass dadurch, dass jetzt Bayreuth das auch sozusagen präsentiert hat zum Jubiläum, das Werk so ein bisschen eine zweite Chance kriegt. Mhm. Weil es ist wirklich auch ein gutes Werk.
Und ein großes Werk ist es vor allem.
Ein großes Werk, ja.
Selbst wenn man jetzt davon abzieht und darum, also das ist wichtig, dass man drüber spricht, aber das ist in unserem Podcast jetzt auch nicht die richtige Stelle, über diese wirklich hochproblematische Rezeptionsgeschichte, wie das, wie du schon gesagt hast, im Dritten Reich dann wieder so hochverklärt worden ist, auch weil der Stoff das einfach hergegeben hat. Aber warum es jetzt aus rein künstlerischer Sicht vielleicht auch ist, ist ja einerseits das hatten wir schon beim ein oder anderen Werk, dass dann immer so ein Beigeschmack mit ist, wie man das inszeniert. Also da muss man sich, glaube ich, immer auseinandersetzen. Aber es ist ja auch, wenn ich das so sagen darf, ein verreckt schweres, großes Werk. Also allein, was du da an Chören brauchst, an Power.
Es ist eine richtige Grand Opera. Du hast eine ganze Riege an Solisten, die auch wirklich teilweise höllisch schwierige Partien haben. Du hast einen riesigen Chor, du hast diese riesigen Tableau-Szenen, die wirklich absolut alles an Größe sprengen, was man sich so vorstellen kann. Ein Orchester auch, also das ist ein irrer Apparat. Und allein daher ist es natürlich irgendwie schwierig. Ich denke auch, was die Rezeptionsgeschichte angeht, da muss man die Kirche, glaube ich, auch ein bisschen im Dorf lassen. Ich meine, nur weil jetzt die falschen Leute irgendwas mögen, ist es nicht alles immer falsch. Also das liegt ja nicht am Werk. Und ich glaube, dieses Werk, also diese Geschichte von diesem Rienzi ist einfach etwas, was absolut eigentlich zeitlos ist. Also egal, wo du das jetzt eigentlich verortest, also diese Aufstieg und Fall von seinem Politiker schlussendlich, aktueller geht's, glaube ich, nicht. Also, wäre ja spannend gewesen, ob Herr Merz in der Premiere saß oder so. Aber ich meine, das ist halt, das überdauert die Zeit im Prinzip. Das, sowas hast du jederzeit. Und dass das natürlich dann auch, und darum finde ich es eigentlich spannend, dass die Nationalsozialisten so drauf abgefahren sind, weil klar, einerseits hast du diesen Aufstieg von diesem Politiker, der durchaus Charisma irgendwie hatte, und andererseits aber halt auch den tiefen, tiefen Fall danach.
Stimmt, ja, da Obacht. Genau, und wie du sagst, das macht es ja auch total aktuell. Und jetzt in Bayreuth war es ja auch sehr, sehr modern, sage ich mal, inszeniert, was ich da vom Reinschauen, ich war ja selber nicht in der Premiere, du schon, gesehen habe mit den Bildschirmen, mit diesem aktuellen Politikbezug. Und findest du das gut? Weil ursprünglich ist es ja im Rom des 14. Jahrhunderts angesiedelt.
Ja, aber da, genau, ist ja basierend tatsächlich auf einer, also lose basierend auf einer realen Person. Und zwar im Rom eben des 14. Jahrhunderts. Und da finde ich immer lustig, wenn du dann irgendwo alte Produktionen und so siehst, die das halt so in ganz klassischem antiken Rom spielen lassen.
Oh,
so
staubig.
Nee. da war der Papst erstens nicht in Avignon und zweitens, also es ist immer lustig, wenn die das dann irgendwie, da merkst du, da hat jemand nicht genau nachgelesen. aber die aktuelle Produktion hier spielt eben, mehr oder weniger in so einer aktuellen utopischen Gesellschaft, wo du halt merkst, dass die durch ihre Handys und durch ganz viele Screens dauernd mit Projektionen und Filmen irgendwie bespielt werden und irgendwie auch manipuliert werden. Und das erinnert halt, finde ich, schon auch irgendwie ganz stark an unsere heutige Zeit, an Fake News. Du wirst dauernd von irgendwelchen, mit irgendwelchen Sachen beschallt und die Neuigkeiten und News da. Und das hat schon, finde ich, einen sehr, sehr starken aktuellen Bezug. Und das gibt das Werk, finde ich, auch total her. Also es ist jetzt eigentlich, finde ich, relativ konventionell erzählt, aber halt mit Mitteln, die das alles in die heutige Zeit bringen. Und ich finde, es geht sehr gut auf, weil du genau dieselben Probleme eigentlich heutzutage genauso hast. Es sind vielleicht heutzutage nicht mehr die Nobili, die adligen Familien, sondern halt dann politische Parteien, aber es funktioniert eins zu eins eigentlich.
Okay, also der dramaturgische Segen ist da. Ich habe mir nur überlegt, weil wir darüber auch in letzter Zeit oft gesprochen haben, wenn man diese Sujets also in die Gegenwart verlegt, und dann so ein Riesending auf dich niederprallt. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich wirklich sehr, sehr viele aktuelle Bezüge in letzter Zeit in der Oper gesehen habe. Aber so für dich als Publikum kann das dich natürlich auch komplett wegführen, in diesem Fall von dieser großartigen Musik. Findest du, das ist passiert?
Finde ich nicht. Dafür ist, und das muss man ehrlich sagen, ist dieses Werk einfach zu voll von reihenweise Ohrwürmer. Also du gehst da rein und du wirst da mit diesen, was ja bei Wagner jetzt gar nicht so üblich eigentlich ist, aber du wirst so mit lauter Ohrwürmern beschallt, die du nicht mehr rauskriegst. So gesehen geht die Musik dahinter, finde ich, nicht unter. Und ich finde, das Spannende ist ja genau, du willst damit Oper irgendwie was immer wieder was Aktuelles erzählen. Ansonsten würdest du ja nie irgendwie neue Produktionen machen. Und das funktioniert, finde ich, gerade bei diesem Werk jetzt besser als eigentlich bei vielen anderen, weil es wirklich super, super mega aktuell ist, was da passiert. Also es ist, ich finde, ich bin auch immer so ein bisschen kritisch, okay, funktioniert jetzt irgendein Werk aus dem 18., 17. Jahrhundert auf einmal ganz toll, nur weil wir es in die Jetztzeit verlegen. Und das ist, finde ich, bei ganz vielen Werken auch super schwierig. Aber in dem Fall liegt das so auf der Hand, dass es eigentlich, glaube ich, keine Diskussion darüber geht, weil es einfach super passt. Also ich finde, da sind Szenen drin, wo du denkst so, hey, ja, könnte genauso jetzt irgendwie bei der Abendschau am Abend laufen.
Ist es dann das, warum dieses Werk manchmal so unterschätzt ist und vielleicht auch so ein bisschen weggeschoben wird?
Ich glaube, dass da ganz viel mit dieser Rezeptionsgeschichte zusammenhängt, dass sich keiner da dran wagt, weil es dann irgendwie per se verschmutzt ist, dieses Werk oder sonst irgendwie. Und das finde ich schade, weil man verliert dadurch wirklich ein tolles, tolles Werk, das wirklich wahnsinnig viel zu sagen hat und es eben ihre Aktualität hat. Und ich meine, die Schwierigkeit ist, dass man, ich meine, ursprünglich, glaube ich, wirklich so Netto-Spielzeit vom wirklich der Originalversion sind, glaube ich, 5 Stunden oder sonst irgendwas. Also das wäre ein sehr, sehr langer Abend und es gibt ja auch durchaus Potenzial, wo du mit der Schere oder mit dem Brotstift dran musst. Aber wenn du das in eine ordentliche Form bringst, kann das ein richtig cooler Abend werden und ist einfach wirklich ein tolles Werk mit sehr, sehr starkem Zeitbezug, das wirklich eine Message auch für uns heutzutage hat, ohne dass du da irgendwie groß was reininterpretieren müsstest.
Ja, wir wollen ja auch nicht zu ehrfürchtig damit umgehen, deswegen gleich mal die Gegenfrage hinterher. Was wird denn überschätzt? Und da springt mich spontan, was du ganz am Anfang gesagt hast. Ja, da hört man schon so ein bisschen die späteren Sachen. Findest du es wirklich so, dass man da schon, ach ja, das haben wir ja dann später wieder hier bei Lohengrin?
Finde ich schon, ja. Also es gibt so einzelne Stellen, wo sozusagen der spätere Wagner schon sehr deutlich zu hören ist. Und das ist auch ganz klar, weil wenn du schaust, wann das Werk uraufgeführt wurde. Er hat es ja eigentlich für Paris geschrieben. Er wollte ja mit dem Werk sozusagen in Paris reüssieren. Hat halt überhaupt nicht funktioniert. Da hatte er überhaupt keine Chance. Keiner hatte Interesse daran. Und dann wurde das Werk tatsächlich später erst in Dresden uraufgeführt. Und zwar lustigerweise nur wenige Monate vor der Uraufführung des Holländers, der ebenfalls in Dresden dann uraufgeführt wurde. Also da liegen, glaube ich, wirklich, lass es ein halbes Jahr sein, aber wirklich wenig Zeit dazwischen. Und ich finde, so krass der Unterschied zwischen den beiden Werken ist, obwohl sie so nah beieinander sind, hörst du ganz viel von den späteren Sachen auch in dem Rienzi. Also ganz oft, finde ich, hörst du, okay, das ist so der Wagner, wie wir ihn von später kennen. Mhm. Ganz viele reminiszieren gerade diese Chorszenen, da finde ich es ganz oft irgendwie Tannhäuser oder Lohengrin drin. Oder in diesen heldischen Momenten von Rienzi, der natürlich der klassische Heldentenor ist. Also ich finde, da blickt man teilweise schon sehr weit in die Zukunft von Wagner. Das ist drin, aber halt eben verpackt in dieses formelle Korsett einer Grand Opera. Mhm. Es gibt ja dazu diese lustige Anekdote quasi, ich weiß nicht mal von wem es ist, aber ja, Rienzi wäre ja die tollste Oper von Meyerbeer. Weil halt der Einfluss natürlich von Meyerbeer auch allgegenwärtig ist. Also das ist halt, aber klar, Wagner wollte halt diese Grand Opera für Paris schreiben, um dort zu realisieren. Darum gibt es auch ganz klassisch im zweiten Akt dieses Ballett, weil das halt in Paris so erwartet wurde. Nur wollte es in Paris halt leider keiner zu dieser Zeit.
Nice try. Gut.
Die hatten halt damals noch den echten Meyerbeer. Ja.
Oh Gott sei Dank wusste ich das nicht, als ich das gehört habe. Ich
müsste nachschauen, von wem dieses Zitat ist, aber das ist so eine ganz berühmte Anekdote dazu.
Dann lass uns doch gleich in der wunderbaren Musik Meyerbeers Wagners bleiben. Was ist denn, abgesehen von diesen Ausblicken, für dich die musikalische Stärke, wenn du es jetzt frisch im Ohr hast?
Es ist einfach wirklich ein irre Werk, weil Wagner halt wirklich alles von diesem Genre Grand Opera total ausreizt. Ne? Absolut wahnsinnige Massenszenen, Duette, Terzette, alles, was die Grand Opera so ausmacht, ist da drinnen. Und zwar wirklich dann mit diesem irren Orchesterklang, das auch selbst für Grand Opera Verhältnisse schon sehr, sehr groß ist, typisch Wagner halt. Und dann hast du einfach diese irre Musik, die, wo du merkst, er zieht Inspiration aus allem raus, was er so kennt. Ob da jetzt italienische Oper, Bel Canto, eben Grand Opera oder auch eben so das, was von seinem eigenen Stil schon da ist. Also da sind Sachen drin, also die Partie der Irene zum Beispiel, die Schwester von Rienzi, die hat da teilweise, wenn du es nicht irgendwie streichst, Koloraturen drin. Du brauchst aber gleichzeitig die Stimme, dass du über dieses Orchester drüber kommst. Das heißt, du brauchst eigentlich einen Wagner-Sopran, der irgendwie auch Koloraturen singen kann. Also es okay. ist drum, also anforderungsmäßig absolut irre, was er da von den Leuten erwartet. Der Rienzi ist auch eine irre Partie, die wirklich lang ist. Du bist dauernd irgendwie gefühlt auf der Bühne, du singst dauernd irgendwie super gegen das riesige Orchester, gegen den Chor oder sonst wo an. Es ist, du brauchst da wirklich irre Ausdauer, dass du da durchkommst. Und es ist so ein bisschen irgendwie Grand Opera auf Steroiden.
Auch ein schönes Bild.
Also es ist wirklich, du hast halt diese, einerseits diese Bewegtheit in der Musik und andererseits halt diese Massen, die einfach einen Sound erzeugen, wo du auch drüber kommen musst. Also es ist dahingehend irgendwie fast so ein unmögliches Werk.
Ja, dann du als Stimmenpapst, für wen ist das denn geschrieben worden, wenn das so...
Ja, das frage ich mich auch.
...wahnsinnig individuell also ist.
Rienzi, klar, das ist so der typische Heldentenor einerseits und andererseits hat er halt dann aber auch ausgerechnet am Beginn des letzten Akts dieses berühmte Gebet. Das glaube ich, wenn der Name Rienzi irgendwie fällt, dann kennt man meistens das.
Ja.
Und das ist ja eigentlich so genau das Gegenteil von dem Heldentenor. Das ist ja wirklich so eine wirklich ruhige, getragene, schöne Arie mit schönen Linien und so. Und dann eigentlich hast du diesen Renze, der eigentlich die ganze Zeit brüllt. Und dann muss er aber in dem letzten Akt dann noch diese wirklich getragene Arie singen, was allein schon absoluter Wahnsinn ist. Und ich glaube, es war irgendwo in einem Briefwechsel, hat Wagner auch selbst gesagt, ja, der Rienzi quasi, der brüllt sich durch die ganze Oper durch. Also, es ist, ich glaube, ihm war das schon selbst durchaus bewusst. Was ich aber spannend finde, auch an dem ganzen Stück, du hast eigentlich zwei Arien nur in diesem ganzen Stück. Das eine ist eben dieses Gebet von dem Rienzi und die andere Arie ist genau, ziemlich genau in der Mitte vom dritten Akt, die große Szene des Adriano, die Hosenrolle, die da jetzt eine große Szene und Arie hat. Und das sind die einzigen Arien, die in diesem ganzen Stück vorkommen. Und da, bei dieser Arie, merkst du wiederum total einen Einfluss aus dem italienischen Bel Canto. Also das könnte, da merkst du, Wagner mochte irgendwie Bellini und hat sich da inspiriert gefühlt und hat diese Arie geschrieben, weil das ist Bel Canto pur. Nur halt dann mit einer echt dramatischen Cabaletta, wenn man so sagen kann. Du merkst einfach, er nimmt sich von überall, was ihm so gefällt und baut das so in sein eigenes riesiges Monster rein.
Was muss man dann heute mitbringen? Also was glaubst du, muss man gesungen haben, um jetzt zum Beispiel Rienzi zu machen oder eine gute Irene zu sein?
Man muss sich halt, glaube ich, gut einteilen. Weil ansonsten ruinierst du dich, glaube ich, damit. Bei Irene ist es tatsächlich so ein bisschen schwieriger. Also da, das ist wirklich anforderungsmäßig absolut irre. Und sie hat halt nur Duette oder Terzette oder sonst irgendwie Szenen, wo sie dabei ist, singt da andauernd wirklich schwierigstes Zeug, ohne jemals irgendwie eine eigene Arie zu bekommen. Ich glaube, das Nächste, wo sie an der Arie ist, ist das große Duett im letzten Akt mit dem Rienzi, mit ihrem Bruder. Das ist, näher kommt sie nicht. Aber trotzdem muss sie im Prinzip dauernd wirklich schweres Zeug singen. Interessant beim Adriano ist, dass es halt eigentlich so eine bisschen Zwischenfachpartie ist zwischen Sopran und Mezzosopran. Und lustigerweise eine Hosenrolle, was ja bei Wagner ansonsten ja nicht mehr wirklich.
Das verschwindet dann.
Also vielleicht bei den Knappen oder beim Parsifal halt. Aber wirklich, das ist so eine wirkliche Hauptrolle, die eine Hosenrolle ist. Auch das, da greift er später eigentlich nicht mehr wirklich drauf zurück. Also du brauchst halt eben einerseits Leute, die wirklich über das Orchester drüber kommen, also wirklich eine große Stimme haben, aber andererseits auch eine flexible Stimme, um eben diesen teilweise ganz seltsamen Wendungen aus italienischer Oper oder sonst irgendwie gerecht zu werden. Daran, glaube ich, liegt die Schwierigkeit und darum ist es, glaube ich, wirklich schwierig, das zu besetzen. Ja. Und vor allem, es ist halt auch, also du hast ja wenig Leute, auf die du zurückgreifen kannst, weil die es schon mal irgendwo gesungen haben. Also weißt du, wenn du Tristan oder so hast, dann hast du irgendwie in der Umgebung sicher Leute, die das irgendwie schon mehrmals gesungen haben. Aber Rienzi taucht halt nicht so oft auf. Dementsprechend ist der Pool an Sängern, die das schon drauf haben, die sie es nicht erst irgendwie rauflernen müssen, relativ überschaubar.
Da musst du gut in die Biografien eintauchen, wahrscheinlich, wenn du das casten willst, um zu gucken, wo sind denn da die Anlagen dafür. Auch ein spannender Fall, hatten wir auch noch nie.
Augen und Ohren offen halten.
Ja, wir haben uns jetzt gerade schon bei Adriano ein bisschen aufgehalten, weil das musikalische interessante Partie ist. Aber ich habe dann auch noch mal so reingelesen und dann ist mir das auch wieder aufgefallen, dass ich das, glaube ich, eigentlich auch die spannendste Rolle da drin fand, weil da so ein bisschen Ambivalenz und dieser Loyalitätskonflikt drin ist. Und
der Konflikt, der persönliche Konflikt ist ja bei Adriano eigentlich fast am größten. Also wir schauen zwar dem Rienzi zu, wie er eben von diesem quasi niemand aufsteigt zum großen Volkstribun, zum großen Macher und dann eigentlich wieder abstürzt. Aber da ist eigentlich nicht der große Konflikt. Also das ist sozusagen sein Konflikt, dass er halt Aufstieg und Fall von Rienzi. Bei Adriano ist es halt spannender, weil Adriano eben Teil dieser Colonna-Familie, dieser adligen Familie ist und damit ja eigentlich sozusagen der Feind, aber verliebt ist in die Irene. Und dadurch ergibt sich für ihn dieser persönliche Konflikt, weil einerseits will er seiner Familie loyal sein und andererseits ist er auch von dem Rienzi irgendwie begeistert, von diesem, das Volk sollte alles in der Hand haben und eben der Liebe zu Irene. Und das gipfelt natürlich dann darin, dass, Spoiler, in einem Krieg gegen diese ganzen Adeligen Rienzi die Colonna und den Anführer von den Orsini tötet. Und der Anführer von den Colonna ist eben der Vater von Adriano. Und da kippt das dann so ein bisschen, für Adriano zumindest, und er schwört halt Rache, obwohl er aber gleichzeitig Irene noch liebt. Und dieser innere Konflikt ist natürlich jetzt auf der, sagen wir mal, persönlichen, psychologischen Ebene definitiv das Spannendste an dem Werk. Also das, so eine psychologische Tiefe hast du bei den anderen Charakteren, auch bei Rienzi eigentlich nicht.
Das ist wieder schön was zum Reindenken, weil es auch, es erinnert ja so ein bisschen an diese klassische Romeo und Julia-Geschichte, ist aber viel cooler und diffiziler aufgrund dieser politischen Konflikte und Lager, die da mit reinspielen. Und der sich ja nicht komplett hingebungsvoll in diese Liebe reinschmeißt und dann sagt, ich breche mit allen, sondern er verfolgt ja schon auch Interessen. Und ich glaube, das kann man in einer guten Personenführung auch sehr, sehr stark und markant rausstellen.
Total. Und ich meine, durch diesen Konflikt, und da kommen wir wieder zurück zur Handlung, kippt ja auch für Rienzi dann die ganze Geschichte, weil er hat dann irgendwann, und das passiert eben genau in diesem dritten Akt, wo Adriano sozusagen diesen Kipppunkt hat, kippt die Stimmung gegen ihn, weil eben dann dieser Krieg gegen diese Nobili, gegen die Adligen da ist und das verzeiht ihm das Volk nicht so wirklich. Und im darauffolgenden Akt stichelt dann Adriano das Volk nochmal weiter gegen Rienzi auf und dadurch geschieht dieser Fall, aber dadurch wird das halt nochmal beschleunigt. Und im Prinzip ist er selber dann auch irgendwie leidtragender, weil er eigentlich dann noch die Hoffnung hatte, dass er Irene irgendwie von Rienzi wegkriegt und Irene haben kann und trotzdem den Rienzi los wird. Aber auch da wieder Spoiler, am Ende geht das nicht gut aus.
Sonst wäre es ja keine Oper.
Aber ich muss auch sagen, also dieses Finale ist auch absolut irre. Also ich meine, jetzt spoilern wir natürlich das ganze Ding. Am Ende steht Rienzi und Irene auf dem Balkon des Kapitols vor dem aufgebrachten Volk, die ihn stürzen wollen und zünden quasi das Kapitol an und dann in einem riesen bombastischen Finale stürzt das Kapitol zusammen und begräbt alle unter sich. Also allein das ist so epic.
Es gibt hier nichts mehr zu holen, es ist für immer aus.
Es gibt
hier
das alles absolute Apokalypse. Was auch wieder typisch Wagner ist. Ich finde, Rienzi ist so, man kennt doch diese alten antiken Schinkenfilme.
Ja, Peter Pon-
Ich finde, Rienzi ist so das Opernpendant von, keine Ahnung, Ben Hur und keine Ahnung was. Der Ben Hur der Oper.
Ja, aber schön, dass, wenn du es jetzt so plakativ hinstellst und sagst, mit diesem alles kracht zusammen und alles geht unter, da sehen wir ja dann auch schon wunderschön den Ring auf uns zukommen, oder?
Genau, also ich darum sage ich, also es kommt da ganz viel vom späteren Wagner ist da schon drin.
Toll, sehr konsequent. Da ist dann ja, wirklich
alles schon zusammen, Feuer, das ist so, bin ich jetzt in Götterdämmerung oder in Rienzi? Die Musik macht den Unterschied.
Ja, was würdest du denn jetzt jemandem mitgeben, der jetzt mal die Gelegenheit hat, das wirklich anzuschauen, auf sich erstmal auf die Musik zu konzentrieren oder auf die Handlung mit diesen verschiedenen psychologischen Konflikten, die einem vielleicht selber auch ein bisschen was zum Nachdenken geben können?
Ich glaube, dass das tatsächlich sehr parallel läuft, weil eben die Musik, da tauchen auch ganz viele Themen, die immer wieder auftauchen. Also es ist da doch also eine gewisse Wiederholung, also es kommen Themen immer wieder. Und darum ist ja das Spannende, also diese Ouvertüre ist ja so eine Potpourri-Ouvertüre, wo ganz viele Themen aus der ganzen Oper quasi kommen. Das heißt, noch bevor die Handlung überhaupt angefangen hat, hast du ganz viele von den Themen, die später kommen, schon gehört. Und ich glaube, dass sich das ganz gut verbindet eigentlich, dass weder die Handlung von der Musik ablenkt noch andersrum. Glaube ich, funktioniert ganz gut, weil es wirklich diese eingängigen Melodien hat und in den Momenten, wo du dann diese großen Szenen hast, dann passiert auch gerade in der Handlung relativ wenig. Das ist so, vielleicht hat er sich da nur irgendwie von dieser typischen Arienstruktur irgendwie inspiriert gefühlt, wo halt dann, wenn irgendwie gerade irgendwie die Arie gesungen wird, dann passiert ja relativ wenig. Sondern ja, das ist mehr so Atmosphäre schaffen. Ich glaube, das passiert da auch noch relativ oft, dass wenn du dann musikalisch sehr eingängige Momente hast, dass da eigentlich handlungsmäßig wenig passiert.
Und macht das dann die Länge auch, also diese gefühlte Länge auch, was ja schon eine Schwäche ist?
Ja, schon, weil er sich da auch ganz viel wiederholt. Es ist ganz oft so, dass er bringt so ein Thema rein, das singt dann irgendwer alleine und dann kommt irgendwie das Ensemble dazu und dann kommt nochmal der Chor dazu und das ist so quasi, es wird immer größer. Das hat fast so ein bisschen wie bei Rossini, wo halt das also klein anfängt und dann wird es immer größer. Aber der Vergleich mit Rossini ist jetzt ein bisschen schwach, aber dadurch dauert das einfach alles. Ne? Wie wenn du das einmal alleine singst und dann nochmal die ganze Wiederholung im Ensemble und dann nochmal die ganze Wiederholung im Chor. Dauert es einfach ewig lang. Also es ist auch jetzt in dieser gekürzten Fassung immer noch ein sehr langer Abend. Also der erste Teil mit den ersten beiden Akten dauert fast 2 Stunden. Also das ist auch wieder Götterdämmerung.
Götterdämmerung, absolut. Wenn wir jetzt zu unserem Urteil kommen. Ich wollte mir ja heute fast keines erlauben, weil ich es einfach, wie gesagt, nur einmal gesehen habe und mich ansonsten nur theoretisch damit beschäftigt habe. Aber so nach allem, was wir jetzt besprochen haben, würde ich in dem Fall wahrscheinlich sagen, so eine gelegentliche Wiederaufnahme cool, weil auch muss auch gut gemacht sein. Sonst sind wir ganz schnell wieder bei diesem Thema, warum es eben nie aufgeführt wird, weil zu groß, zu schwierig, zu problematisch. Das jetzt zu meinem. Aber das interessantere Urteil hast ja heute auf jeden Fall du. Also.
Ich glaube definitiv Repertoire, aber eben dadurch, dass es keine Fassung aus letzter Hand gibt, musst du dich vorher mit dem Werk irgendwie, gerade als Dramaturg auch irgendwie beschäftigen und erstmal überhaupt eine Fassung erstellen, die Sinn macht und die, mit der man arbeiten kann, weil ansonsten ist es erstens zu lang einfach. Es ist eh jetzt in der Fassung auch schon relativ lang, was man in Bayreuth halt machen kann, weil man ja früh genug anfängt. Mhm. Aber ich sag mal jetzt, fürs Repertoire-Theater wäre das auch eigentlich schon fast zu lang. Also ich kann mich erinnern, ich hatte eine Vorstellung mal gesehen an der Deutschen Oper in Berlin. Die haben da sehr rigoros, also fast schon zu krass gekürzt. Da war das, der ganze Abend, glaube ich, in 3 Stunden vorbei.
Oh.
Inklusive Pause. Also das war dann ein bisschen gar rigoros, aber du musst halt erstmal eine Fassung erstellen. Ich glaube, das ist vielleicht auch abschreckend, warum Theater sich ein bisschen davor scheuen. Aber wenn du da eine sinnvolle Fassung erstellst und mit einer coolen Idee daran gehst, definitiv Repertoire. Ist ein geiles Stück.
Und dann natürlich noch, wie jedes Jahr, der Tipp an alle, die das mal in Bayreuth sehen sollten, ihr müsst euch für dieses Ding diese Sitzkissen holen. Sonst erleidet ihr Schmerzen, oder?
Wobei, ich kenne schlimmere Sitze als Bayreuth.
Du musst ja jetzt die Ehre retten. Das war unsere Sommerfolge aus und über Bayreuth. In der nächsten gehen wir dann nach Salzburg. Du wirst in der Zwischenzeit auch nach Salzburg kommen und dir das anschauen. Und da sind wir wieder mal bei einem unserer Lieblingsduos. Ja, da könnt ihr jetzt ja mal überlegen, von wem das sein könnte. Und wenn wir Salzburg sagen, welches Werk. Viel Spaß beim Rätseln und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.